Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Gehört Nazi-Kunst ins Museum und ist sie Teil der Kunstgeschichte? Diese Frage besprechen wir aus aktuellem Anlass mit dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Außerdem, der Kulturrat fordert eine Triage für Kunstwerke. Bedeutet, wenn es schlimm wird mit der Energiekrise, müssen wir uns entscheiden, welche Kunst wir schützen wollen und welche nicht. Zuerst aber soll es um die Frage gehen, welche Folgen die vielen Krisen eigentlich für unsere Gesellschaft haben. In der Ukraine ist kein Ende des Krieges absehbar. Vielmehr droht Wladimir Putin mit Atomwaffen. Wir gehen in einen unsicheren Winter mit kühlen Wohnungen, Stromausfälle drohen. Dazu die Inflation, die die Preise für fast alle Lebensbereiche in die Höhe schnellen lässt. Der Soziologe Heinz Bude hat 2014 das Buch Gesellschaft der Angst geschrieben. Da waren die vielen Krisen, mit denen wir zurzeit konfrontiert sind, noch nicht absehbar. Ich habe ihn gefragt, ob sich die Bedingungen für diese gesellschaftliche Analyse grundlegend geändert haben.
Ich glaube ja. Damals war das eigentlich ein Versuch zu fassen, was man als Neoliberalismus kennzeichnen kann, nämlich in welche Ängste eigentlich die Menschen geraten, wenn sie das Gefühl haben, dass es auf sie alleine ankommt, wenn sie ihr Leben meistern wollen. Also die Vorstellung, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist und was macht man dann damit, wenn man seine Schwächen oder seine Verwundbarkeiten entdeckt. Heute ist es anders. Heute, glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass die Verwundbarkeit nicht mehr ein Problem der Einzelnen, sondern der gesamten Gesellschaft ist. Wir haben eine Paktierung von Krisen im Augenblick, die auch manchmal, habe ich den Eindruck, zu einer Paktierung der Ängste führt. Und ich würde sagen, phänomenologisch, also von dem, wie die Ängste den Einzelnen gegeben sind, haben wir eine wirklich andere Situation.
Zumal, ich glaube, man kann sagen, dass Klima- und Finanzkrise, die damals ja schon ein Thema waren, doch viel abstrakter eigentlich sind als die sehr konkreten Bedrohungen, die wir jetzt vor Augen haben. Also eben der kalte Winter, großflächige Stromausfälle, zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird mit Atomwaffen gedroht. Wie schätzen Sie die Folgen für die Gesellschaft ein?
Ich glaube, wir haben eine ganz neue Situation, insofern die Frage, die sich für alle stellt, die der Verluste ist. Es ist, glaube ich, wenn man nur einen Augenblick darüber nachdenkt, klar, dass wir in eine gesellschaftliche Periode, wahrscheinlich weltweit, zumindest in den Gesellschaften des alten Westens gehen, in denen die Hauptfrage darin besteht, wem welche Verluste zugemutet werden können und zugemutet werden müssen, damit wir alle überhaupt einigermaßen weiter zurande kommen können. Und das scheint mir eine der Quellen der Ängste zu sein, mit der wir heute zu tun haben. Gehöre ich zu denen, die besonders viele Verluste tragen müssen? Und verglichen mit denen von anderen, denen Verluste leichter fallen, denen möglicherweise gar keine Verluste oder weniger Verluste zugemutet werden. Also die Grundfrage, die Gerechtigkeitsfrage des Augenblicks ist, und die wird es, glaube ich, auch noch weiter sein, gibt es eine gerechte Verteilung von Verlusten und nicht eine gerechte Teilung von Gewinnen? Und das ist die ganz neue Situation zu den letzten 10 Jahren. Und da scheint es so zu sein, dass die Regierungen so darauf versuchen zu reagieren, indem sie sagen, naja, wir versuchen die Verluste möglichst gering zu halten für alle und vor allen Dingen wir versuchen eine Politik der Ausgleiche und der Entschädigungen einzuführen. Ich glaube, dass es relativ hilflos ist gegenüber dem steigenden Grundgefühl, was wir haben, dass wir in einer Gesellschaft von Verluste hineingehen.
Aber wenn es um die Verteilung von Verlusten und nicht mehr von Gewinnen geht, hat das größeres Sprengpotenzial?
Ja, natürlich. Mir ist das besonders klar geworden. Ich hatte, durch Zufall war ich bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und da war mir klar geworden, die politische Rechte, Marine Le Pen hat nicht mehr auf Europa geschimpft, hat nicht mehr auf die Zuwanderung geschimpft, sondern das positive Hauptthema von ihr war der Kaufkraftschwund. Und was bedeutet das für die sogenannten kleinen Leute? Und ihre Hauptbotschaft war, die kleinen Leute werden vergessen, weil ihnen die Hauptlast der Verluste zugemutet werden. Und natürlich ist die Inflation, das ist auch so, die Inflation, die vielleicht bei jetzt 8, vielleicht demnächst bei 10% auch in Deutschland sein wird, die wird natürlich die kleineren Einkommen bis in die mittleren Einkommen hinein stärker treffen als Leute, die relativ viel Geld zur Verfügung haben. Das ist wirklich so. Und wenn die Regierungen keine Antwort auf dieses Problem bekommen, also die Gerechtigkeit der Verlustzumutungen, wenn sie dafür keine Lösung haben, werden wir, glaube ich, eine Erstarkung der europäischen Rechten erleben, noch über das Maß hinaus, das wir im Augenblick schon sehen.
Das ist die Frage, die mir jetzt tatsächlich auf der Zunge lag. Also ist diese Angst ein Nährboden für Ideologien? Und wenn wir uns die Ergebnisse der Wahlen in Schweden und Italien anschauen, ist das schon eine Folge davon?
Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Und es kommt noch etwas Zweites hinzu. Das ist eine andere Quelle der Angst, die wir jetzt besonders auch erleben. Das ist die Tatsache, dass man das Gefühl hat, wir haben das ja jetzt bei den noch ungeklärten Sabotageakten auf die Gasleitungen, dass man sagt, da passiert irgendwas in der Welt, was uns ohnmächtig zurücklässt. Es ist ja auch so, dass Europa, die Europäische Union, quasi von Putin vorgeführt wird. Wir sind immer nur die Reagierenden. Wir sind überhaupt nicht in einer Politik der Stärke. Wir können überhaupt keine Bedingungen mehr diktieren. Die Bedingungen müssen wir uns vordiktieren lassen. Und man weiß gar nicht, ja, wie soll das Blatt eigentlich irgendwann mal gewendet werden? Das ist auch nicht gut für das Selbstgefühl einer Gesellschaft, dass man Dingen ausgeliefert ist, von denen man nicht weiß, was das denn wiederum für Folgen hat. Und natürlich, ein ganz wichtiger Bestandteil ist, dass diese Verlustanzeigen in zentraler Hinsicht uns körperlich nahe kommen, wenn es um die Verluste von Wärme geht. Eines der großen Themen für diesen Winter ist ja die gerechte Verteilung von Wärmeverlusten in unserer Gesellschaft. Also was heißt das, 20 Grad zu haben in einem Büro, beispielsweise in der Universität Kassel, in der ich arbeite? 20 Grad ist ganz schön kalt, wenn Sie dann den ganzen Tag im Büro sitzen müssen. Und ich gehöre nun zu den Professoren und dann gibt es die Leute, die dort in Sekretariaten arbeiten oder als Planerinnen arbeiten. Die müssen den ganzen Tag in den Büros sitzen. Ich kann rumspringen, ich kann die Vorlesung halten. Ich habe Bewegungschancen und das macht mich resilienter in Bezug auf die Wärmezumutung, dass es kalt ist. Und das ist extrem ungerecht. Und das ist so eine Sache, da kann ich mir vorstellen, dass da Leute denken, scheiße, dem geht es verdammt gut und der kriegt auch noch mehr Geld und der leidet gar nicht so sehr darunter. Und das ist einer dieser Punkte, wo Sie merken, da ist eine Ressentimentquelle, da kann man was draus machen. Das ist ein gefundenes Fressen für die Rechte.
Wie würden Sie denn einschätzen, geht die deutsche Regierung damit um?
Die deutsche Regierung macht, glaube ich, einen Fehler im Augenblick und der Bundeskanzler an erster Stelle, dass er sagt, wir federn alles ab und wir versuchen eigentlich eine Politik der Entschädigung zu fahren. Ich finde, die Botschaft wäre besser in der gegenwärtigen Situation, bei der Verlustzumutung darf niemand ausgelassen werden. Es ist eine Herausforderung, die wir alle zu tragen haben. Krieg ist etwas, was alle trifft. Und wir haben einen nicht erklärten Krieg natürlich in Europa. Da sollen wir uns nicht die Augen vor verschließen. Wir haben Veränderungen, was die klimatischen Bedingungen anbetrifft, von Extremwetterlagen. Da können Sie noch so stark sein und noch so reich sein und noch so gebildet sein. Vor Extremwetterlagen können Sie sich nicht selber schützen. Und das sind Bedingungen, wo man mit Recht sagen könnte, da haben wir alle für aufzukommen, damit die Einzelnen durch solche schwierigen Situationen eine Chance haben, durchzukommen. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn die Regierung, Robert Habeck, finde ich, macht das teilweise, wird aber da auch bei ausgegrenzt, weil er auch ein paar Fehler gemacht hat, dass wir sagen sollten, das trifft alle. Die Politik wird es tun müssen, alle einbeziehen in die Art und Weise, wie wir solchen Herausforderungen gesellschaftlich begegnen können. Dann gibt es auch ein Gefühl in der Gesellschaft, wir sind nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können etwas tun, um unsere gemeinsame Zukunft zu bestimmen.
Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn ich Sie auch richtig verstehe, eigentlich haben wir auch durch die Wohlstandsgesellschaft, in der wir uns seit Jahrzehnten befinden, verlernt, mit existenziellen Krisen umzugehen.
Das glaube ich schon, wobei das mit dem Verlernen und der Wohlstandsgesellschaft so eine Sache ist. Also ich bin Jahrgang 1954 und ich habe in den 80er Jahren auch eine Pandemie erlebt, die hieß AIDS. Und ich habe auch eine Beeinträchtigung meiner persönlichen körperlichen Situation erlebt. Die hieß Tschernobyl. Also es ist nicht so, als ob nicht auch Ressourcen in unserer Gesellschaft liegen würden, auch bei den mittleren Generationen, die jetzt noch so lange sozusagen die vielgeschworenen und gescholtenen Boomer, da sind Resilienzen da. Und ich glaube, der Bummer-Kanzler sollte auch so etwas in seine Überlegungen mit einbeziehen, dass das eine Kraft ist, eine innere Widerstandskraft, das heißt ja Resilienz. Da ist auch was da. Das heißt nicht, dass unsere Kräfte zur Abwehr von Grundkrisen völlig lahmgelegt worden sind.
Sagt der Soziologe Heinz Bude zur Frage, wie sich die Multikrise der Gegenwart auf die Gesellschaft auswirkt. Gestern haben wir in dieser Sendung über einen Beschwerdebrief des Künstlers Georg Baselitz an den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung Bernhard Marz berichtet. Baselitz fordert darin die Abhängung des dreiteiligen Gemäldes Die vier Elemente, ein allegorischer Frauenakt von Adolf Ziegler, der zurzeit in der Pinakothek der Moderne als Teil des Mix-and-Match-Prinzips gezeigt wird, das die Sammlung neu präsentieren will. Das Triptychon hing in der NS-Zeit in der Münchner Parteizentrale der NSDAP und Ziegler war eine hocheinflussreiche Person in der Kulturpolitik der NS-Zeit. In der Pinakothek wird das ausführlich kommentiert, so wird es dann ausgestellt. Ich habe den Generaldirektor Bernhard Marz gefragt, Georg Baselitz wirft Ihnen vor, das Werk von Ziegler entfalte wegen seiner Größe auch bei Ihnen eine propagandistische Wirkung. Was war denn die Idee des Museums zur Hängung?
Ja, nach nun 20 Jahren Jubiläum der Pinakothek der Moderne. Das Haus ist 2 Jahrzehnte alt und wir haben die Sammlung insgesamt neu geordnet, um sie auch neu kennenzulernen, zu mixen und zu matchen. Und wir wissen, dass nach 2 Jahrzehnten das Museum sich in seinem Wesen grundlegend verändert hat. Es ist heute nicht mehr der Tempel, wo man niederkniet, sondern es ist ein Diskursraum. Wie funktioniert das? Wir gehen weg von der Chronologie der Kunstgeschichte hin zu den anthropologischen Themen Kindheit, Jugend, Migration oder eben auch wie hier Menschenbild und der Wandel des Menschenbildes. Und das Ziel ist hier, das Menschenbild des 20. Jahrhunderts, die Formation, die Deformation, die Normierung zu hinterfragen und zu durchleuchten. Eben mit dem großen Spektrum von Ziegler bis Picasso oder Freundlich.
Otto Freundlich muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, der auch in diesem Raum hängt, wurde 1943 im Vernichtungslager Majdanek von den Nationalsozialisten getötet.
Man sieht dadurch eben, dass die Vielfalt der Formen auch mit einem kulturpolitischen Kampf untermalt war. Aber in erster Linie wollen wir den Diskurs darüber führen.
Hat denn, um mal beim Diskurs, der möglicherweise im Vorfeld stattgefunden hat oder nicht, hat Georg Baselitz denn das Gespräch mit Ihnen gesucht?
Georg Baselitz ist mit einem Brief an das Ministerium und an uns herangetreten und nahezu gleichzeitig auch an die Öffentlichkeit. Das heißt, er hat offenkundig von Anfang an den öffentlichen Diskurs gesucht. Wir freuen uns über die Diskussion. Wir halten es für wichtig und es zeigt die Relevanz des Museums, das eben nicht nur ein ästhetisches Gebäude ist, sondern auch eins, was mit gesellschaftlicher Relevanz zu tun hat.
Um nochmal auf das Triptychon, die vier Elemente von Adolf Ziegler zurückzukommen. Ist das denn ein Fall, an dem man vielleicht auch grundsätzlich klären sollte oder könnte, ob Kunst, die eindeutig auf nationalsozialistischer Ideologie beruht, heute im Museum gezeigt werden soll?
Ich frage entgegen in anderer Richtung, was wäre, wenn wir es weiterhin wegsperren? Wir müssen uns mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen. Wir wollen es in München deswegen besonders, weil die erste deutsche Kunstausstellung hier stattgefunden hat, die erste große Station der Aktion Entartete Kunst hier stattgefunden hat, Moderne und Antimoderne hier getobt haben. Und diese Werke sind, darunter Zieglers Triptychon, uns als Institution vor vielen Jahrzehnten übertragen worden. Übrigens einem Kunstmuseum und nicht einem historischen Museum übertragen worden. Und warum sollten wir länger Positionen, die wir nicht teilen, verbannen und damit verunmöglichen, den Diskurs darüber zu führen? Das Museum ist ein Ort der Aufklärung, ist ein demokratischer Ort, ist ein Ort des Diskurses. Wir haben viele Werke aus der NS-Zeit, aber nur sehr ausgewählt, gerade dieses ikonische gezeigt, übrigens gar nicht so prominent, sondern auf einer Seitenwand. Wir haben es gezeigt, um am Beispiel des Menschenbildes hier die Pole des 20. Jahrhunderts auszuloten.
Trotzdem will ich Sie nochmal fragen, hat das möglicherweise jetzt doch nochmal zu einem Umdenken geführt? Gibt es doch Überlegungen, vielleicht diese spezielle Situation da im Museum mit dem Bild von Adolf Ziegler nochmal zu überdenken?
Wir werden die Präsentation des Museums regelmäßig überdenken. Wir werden es fortführen. Aber wir würden jetzt in diesem Moment nicht davon abrücken, einen solchen Raum, der klug strukturiert ist, zu verändern. Der Saaltext spricht explizit über das diktatorische System des Nationalsozialismus und thematisiert die Gefahren der Ideologie, der Normierung, der Rollenbilder. Der Objekttext weist auf den Nationalsozialismus hin. Wir haben alles getan, was derzeit an dem Werk und mit dem Werk zu tun ist. Und eines Tages, in 3, in 5 Jahren, wird man vielleicht das Haus wieder neu arrangieren und dann wird man wieder neu gucken, welche Werke uns beschäftigen sollen.
Bernhard Marz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, zu Adolf Zieglers Triptychon Die 4 Elemente und zum Problem der Ausstellung von NS-Kunst. Wir bleiben bei der Kunst und eigentlich auch bei der Frage, kann das weg? Denn der Deutsche Kulturrat fragt heute in der Neuen Osnabrücker Zeitung, ob man Triage-Regeln für Kunstwerke bräuchte. Also Regeln, die im Ernstfall bei Energieausfällen klären könnten, welche Kunstwerke geschützt werden und welche nicht. Denn ob die Energie, die man für die Konservierung von Kunst benötigt, überhaupt noch in großer Menge verfügbar sein wird, das ist fraglich. Ich habe darüber mit Stefan Simon, Leiter des Rathgen-Forschungslabors in Berlin, gesprochen, der sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen Kunst aufbewahrt werden soll und kann, schon lange beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, brauchen wir wirklich eine Triage für Kunstwerke?
Also Triage hört sich schon sehr nach Krieg an oder nach Atomunfall. Ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Priorisierung, eine Werteermittlung für Kunst und Kulturgut in unseren Sammlungen. Da hinken wir in Deutschland doch anderen Ländern weit hinterher, wenn Sie nach Holland schauen. In den Niederlanden gab es vor vielen Jahren schon den Delta-Plan. Auch in Australien gab es das Significance-Projekt, Bedeutungsprojekt. In Dänemark gab es sowas. In Deutschland gibt es sowas auf nationaler Ebene leider überhaupt noch nicht. Und erst in den letzten Monaten, muss man fast sagen, eben seit dem 24. Februar, beschäftigt man sich meines Wissens mit der Priorisierung von Objekten und Sammlungsgütern in unseren Sammlungen, zumindest bei uns hier in Berlin.
Wer könnte denn überhaupt darüber entscheiden, wenn es darum geht, Kunst zu priorisieren? Also welche Kriterien spielen dann eine Rolle? Ist das dann die gute Konservierbarkeit oder die kunsthistorische Relevanz?
Ach, das ist eine Vielzahl von Kriterien. Das ist dieser, wir bezeichnen das immer als Wertekuchen, also die Werte, die einem Objekt zugeschrieben werden und die werden natürlicherweise von verschiedenen Parteien zugeschrieben, von dem Besitzer, von den Besuchern, wenn sie in den postkolonialen Kontext gehen, natürlich auch von den Herkunftsgemeinschaften. Da können sie Kuratoren, Sammlungsverwalter, Restauratoren, da müssen sie eine ganz große Gruppe von Stakeholdern einbeziehen in diese Werteermittlung und auf Basis einer solchen Werteermittlung kann man dann auch eine Priorisierung machen, die tatsächlich notwendig ist.
Aber kann man eine allgemeine Priorisierung machen? Denn Kultur ist ja Ländersache. Also das dürfte wahrscheinlich auch strukturell nicht ganz einfach werden.
Ja, ich denke, das muss in den Museen, in den Häusern beginnen. Die Direktoren tragen Verantwortung für die Erhaltung ihrer Objekte und sind eigentlich die Ersten, die man fragen muss, was sind denn von euren Objekten die wichtigsten, also die am längsten oder am ehesten noch zu erhalten dann im Notfall? Und ich glaube, aus dieser Verantwortung sollte man sie nicht erlassen. Ich glaube, das ist keine politische Frage. Genauso wenig kann man sagen, finanziellen Wert von Objekten. Wenn Sie sich Objekte anschauen, es gibt eine ganze große Gruppe von Wertekategorien, ob es nun soziale Werte sind, wissenschaftliche Werte, historische Werte, ästhetische Werte. Da sind die finanziellen Seiten nur ein Teil davon. Aber das muss halt alles zusammengebracht werden.
Wie robust ist denn eigentlich die meiste Kunst? Also klimatisierte Museen, so wie wir sie heute kennen, die waren ja die längste Zeit der Kunstgeschichte gar kein Thema, weil es sie gar nicht gab.
Ja, das finde ich interessant, ne? Weil wir sprechen darüber wirklich schon seit vielen, vielen Jahren auch, dass es in Deutschland Klimaanlagen erst seit den 60er Jahren gibt und jetzt sprechen alle davon, dass man klimatisierte Depots braucht, um unsere Kunst zu retten. Das würde ich mal so in dieser Allgemeingültigkeit bezweifeln, denn Kunst und Kulturgut, die sich nur mit Klimaanlagen erhalten lässt, kann ich auch mal etwas polarisierend sagen, wird sich auf Dauer nicht erhalten lassen. Denn das sehen wir auch aus der Geschichte, Objekte oder Kunstgüter erhalten sich oder erhalten sich eben nicht aufgrund von anderen Umständen. Ja, das sind Umstände wie Krieg, wie Niedergang von Gesellschaften, wie Feuer, wie Naturkatastrophen, aber auch wie Diebstahl, chemische Veränderungen. Das spielt alles eine Rolle. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Prozessen. Die Prozesse, die sich durch den Einsatz von Klimaanlagen steuern lassen, sind da wirklich nur äußerst untergeordnet.
Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Museen es alleine in Deutschland gibt, müssen wir uns vielleicht auch ganz grundsätzlich nochmal mit dem Thema Kunst bzw. was aufbewahrenswert ist, beschäftigen. Also vielleicht eher mit dem Gedanken vertraut machen, dass Kultur am Ende auch etwas sehr Vergängliches ist?
Natürlich ist Kultur vergänglich. Alles auf diesem Planeten ist vergänglich. Und wir erleben das jetzt auch im Zeichen der Klimakrise, dass diese Bedrohungen zunehmend existenziell werden. Das ist vollkommen klar. Ich diskutiere mit meinen Studierenden immer drüber, was ist eigentlich gute Konservierung, gute Erhaltung? Und da kommen wir immer zum Schluss, dass es ein nachhaltiger Umgang mit Veränderungen ist. Veränderungen können Sie nicht ausschließen. Alles auf diesem Planeten ändert sich ständig mit der Zeit und mit Wasser, wie Leonardo da Vinci immer gesagt hat. Damit müssen wir leben. Die Idee, etwas auf ewig in Anführungszeichen zu bewahren, diese Idee kann nur auf dem Papier Bestand haben.
Stefan Simon, Leiter des Rathgen-Forschungslabors, zur Forderung des Kulturrates, eine Triage für Kunstwerke zu überlegen. Die Kulturmeldungen mit Anna Kohn beginnen mit einer großen Dame der Country-Musik.
Well,
Coal Miner's Daughter, Bergarbeiter-Tochter. Und das war sie auch tatsächlich, Loretta Lynn, die wir da eben gehört haben. 1932 wurde sie geboren in den südlichen Appalachen. Lynn heiratete minderjährig, bekam 6 Kinder und wurde eine der erfolgreichsten Country-Sängerinnen überhaupt. Lynn veröffentlichte 24 Nummer-1-Hits und 11 Nummer-1-Alben. Sie sang über ihre Herkunft, über Ehemänner mit Affären und Geburtenkontrolle. Einige ihrer Songs wurden von Radiosendern nicht gespielt. Lynn wurde vielfach ausgezeichnet. Ihre Karriere im Musikgeschäft dauerte fast 60 Jahre lang. Nun ist Loretta Lynn im Alter von 90 Jahren gestorben. In Ungarn gibt es jetzt schon drastische Konsequenzen wegen der steigenden Energiekosten. Viele kulturelle Einrichtungen dort, Theater, Museen, Kinos, werden in den kommenden Monaten wegen der gestiegenen Energiepreise schließen. So haben es Kommunalbehörden aus dem ganzen Land angekündigt. Das über 100 Jahre alte Erkel-Theater in Budapest, eine der 3 Bühnen der ungarischen Staatsoper, macht von November ab ebenfalls zu. Laut der Intendanz kann es sich das Theater schlichtweg nicht mehr leisten, den Zuschauerraum zu beheizen. Aus der Kulturwelt befürchten manche, dass die Schließungen nicht nur temporär sein werden, sondern unter Umständen dauerhaft. Regula Fenske bleibt dem PEN weiterhin verbunden. Bis 2021 war sie ja Präsidentin des deutschen PEN. Jetzt wurde sie zur Generalsekretärin des Dachverbandes PEN International gewählt. Im PEN International sind die weltweit mehr als 150 Schriftstellervereinigungen zusammengeschlossen. Sie alle setzen sich für Autorinnen und Autoren in Not ein. Fenske sagte, der Schriftstellerverband sei nötiger denn je und verwies unter anderem auf den Krieg in der Ukraine. Als Fenske noch Präsidentin des deutschen PEN war, gab es tatsächlich nur den einen PEN hier in Deutschland. Dann kam ihr Nachfolger Dennis Yücel, der nach vielen Querelen dann letzten Endes freiwillig zurücktrat und mit anderen den PEN Berlin gründete. Heute Abend tritt Dirigent Theodor Kurenzis mit seinem Utopia-Ensemble in Luxemburg auf. Eigentlich war auch ein Konzert für Ende Januar in Köln geplant, das hat die Kölner Philharmonie aber jetzt abgesagt. In der Begründung heißt es von Philharmonie-Intendant Laurenz Lange fortwörtlich: Dies bedeutet keinesfalls, dass wir seine künstlerische Leistung nicht schätzen. Aber über ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch sollte doch eine Haltung zu der politischen Lage erkennbar sein. Die Aktivitäten und Finanzierung seiner Ensembles lassen vermuten, dass er dem russischen Regime sehr nahe steht. Morgen Abend spielt das Utopia-Ensemble mit Kurenzis dann in der Elbphilharmonie. Mehr zu diesem Auftritt hören Sie am Donnerstag in Kultur heute.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. In den Informationen am Abend gleich mehr zum Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, bei denen die Finanzierung der Krisen ein Thema war. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.